unterwegs, eigentlich in den Diensten, das ist so. Es wurde im Vorprogramm schon angesprochen, gestern Abend war im Fernsehen eine Umfrage gezeigt unter Menschen auf der Straße, was denn Pfingsten sei. Oder kamen die unmöglichsten Antworten zusammen. Einer wusste, was es war. Und ich habe mich dann, während ich das anschaute, gefragt, wie sieht es denn bei uns Christen aus? Wissen wir denn eigentlich so genau, was das mit dem Pfingsten auf sich hat? Man müsste mal eine Umfrage bei Christen machen. Weißt du, was das Pfingstfest bedeutet? Sicherlich käme die Antwort, ja, der Geburtstag der Gemeinde. Stimmt ja auch. Aber das ist nicht alles. Und wir haben im Vorprogramm auch schon den Bericht aus Apostelgeschichte 2 gehört. Nicht das Ganze, weil das zu viel war. Das kann man ja dann wieder man wird alt. Er gesagt hat, nachlesen zu Hause. Gut, schon im Alten Testament hat Gott gesagt, was er mit dem Heiligen Geist tun will. Und das ist der eigentliche Predigttext für heute. Aus Hesekiel Kapitel 36 lese ich aus der Elberfelder Bibel. Denn dort spricht der Prophet Hesekiel: Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Soweit aus dem Alten Testament diese Zusage, diese Vorhersage. Und wir lesen in Johannes 14, Vers 26, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Soweit einmal zu dem Text. Und die Betrachtung möchten wir nun in zwei Schritten angehen und dabei auch immer wieder das Wort Gottes sprechen lassen. Die beiden Schritte habe ich einmal so beschrieben: der Heilige Geist als Gabe, da fehlt kein N, sondern das ist so, so gemeint, der Heilige Geist als Gabe und der Heilige Geist als Wirkung. Zunächst einmal der Heilige Geist als Gabe. Warum gibt Gott seinen Geist? Gut, wir haben gelesen, der Beistand, der uns lehren wird, warum gibt Gott seinen Geist? Will er etwa Menschen in Ekstase, also in einen gefühlsmäßigen Rauschzustand versetzen? Ganz sicher nicht. Vielleicht wird aber nun die Frage gestellt, was ist aber mit den besonderen Erscheinungen zu Pfingsten? Da war ja was los. Ja. Diese sind von Gott her sichtbare und hörbare Zeichen, dass sein Geist ohne Einschränkung auf diese Welt gekommen ist. Wir wissen auch bei der Geburt Jesu, beim Kommen des Sohnes gab es gewaltige Zeichen. Die himmlischen Heerscharen erschienen den Hirten auf dem Feld. Und der Stern von Bethlehem zeigt den Weisen von weit her den Weg. Diese Erscheinungen waren aber nicht das Wesentliche bei dem, was geschah. Es ging Gott nicht um Engel oder um einen Stern, sondern darum, dass er klar machen wollte, mein Sohn ist in die Welt gekommen. Und als Christus gen Himmel fuhr und an seiner Stelle Gott den Heiligen Geist auf die Erde schickte, geschah das mit einem Brausen wie von einem gewaltigen Wind und mit zerteilten Zungen wie von Feuer. Auch diesmal waren nicht die Zeichen das Wesentliche, sondern das Kommen des Heiligen Geistes. Lange vorher als Verheißung gegeben, wird es zunächst für die Jünger mal so ganz konkret. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. So hat Jesus seinen Jüngern die alttestamentliche Verheißung ganz konkret gemacht. Und dann geschah es. So wie wir es gehört haben in der Schriftlesung. Dieses Geschehen wurde begleitet und bestätigt durch gewaltige Erscheinungen und Wirkungen, die heute oftmals überbetont werden. Es ging aber nicht darum, sondern hauptsächlich um die gewaltige Verkündigung des Petrus, worauf sich 3000 Menschen bekehrten. Sie taten Buße und ließen sich taufen. Das ist der Geburtstag der Gemeinde. Da geschah etwas durch diesen Geist. Stellt euch mal diesen Petrus vor, diesen einfachen Fischer. Wir lesen, der stand auf mit den Elfen und da hat er eine Predigt gemacht. Unglaublich. Unglaublich. Was hat er gepredigt? Es geschah da etwas. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag bei 3000 Personen. So war das geschehen, was Petrus in seiner gewaltigen Predigt auch zugesagt hatte. Sie hatten als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen und waren Kinder Gottes geworden. Damit wurde hier schon eindrucksvoll bestätigt, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und was predigte Petrus? Vom Alten Testament her verkündigte er ihnen das Kreuz, Evangelium. Jesus den Gekreuzigten verkündigte er ihnen vom Alten Testament ausgehend. Die Gabe des Heiligen Geistes ist also die konkrete innere Erneuerung oder bewirkt die konkrete innere Erneuerung eines Menschen und nicht seine kurzfristige emotionale Wallung. Der Geist kam, um den Menschen zu erneuern. Geschehen dort mit 3000 Personen. Die erste Gemeinde entstand durch das Wirken des Geistes, der als Gabe gegeben wurde. Er kam als Stellvertreter Christi auf diese Erde und wirkte in dieser gewaltigen Weise. Das wollen wir nun betrachten als zweiten Punkt. Der Heilige Geist als Wirkung. Er tut etwas, da geschieht etwas. Leider wird der Pfingstbericht von manchen Christen missverstanden. Sie suchen in erster Linie das sensationelle Erlebnis und nicht ihre persönliche, charakterliche Veränderungen. Daraus gehen dann sehr häufig sogenannte Strohfeuerchristen hervor. Auch das Zungenreden wird nicht selten gesucht, weil man mit übernatürlichen Kräften umgehen möchte und darin eine Art Selbstbestätigung vor Gott und vor Menschen finden will. Und hier will ich nicht missverstanden werden. Es gibt die Gaben des Geistes, komme ich noch gleich dazu. Es geht also nicht um äußeren Wirbel und religiösen Lärm, sondern um innere Kraft zur Besserung des Menschen für Nachfolge und Dienst. Das Beispiel oder ein Beispiel für das Wirken des Heiligen Geistes finden wir im Alten Testament. Als der Prophet Elia vor der Königin Isabel zum Berg Horeb flüchtete, wird uns berichtet, dass der Herr an ihm Gewaltiges tut. Er ging an ihm vorüber. Kam zuerst ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Aber der Herr war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben und ein Feuer. Aber Gott war nicht darin. Und dann kam die Stimme eines sanften Säuselns, so wie Luther es übersetzt, ein sanftes, stilles Säuseln. Auf diese Weise redete Gott mit dem traurigen und verzagten Propheten und ermutigte und stärkte ihn für seinen weiteren Dienst. Wind, Erdbeben und Feuer waren auch von Gott, denn sie gingen ja vor dem Herrn her. Aber Gottes Ziel war nicht Krachen, Beben und Verbrennen, sondern es war sein Ziel, das Herz des Elia zu erreichen und es zu prägen. So ist Gott in dem stillen, sanften Sausen, in der verborgenen Kraft, die das Herz aufschließt, die sie zur Buße führt und zu einem veränderten Leben bringt. Es ist das wahre Ziel, das er mit dem Heiligen Geist vorhat. Und wer den Heiligen Geist hat, der weiß ja, wie der wirkt. Wenn man da ganz mal tief drin steckt, und auch das weiß ich aus dem eigenen Leben, dann spürt man den Heiligen Geist nur noch als ein kleines Klopfen. Er ist da, er ist ins Herz gesenkt. Er wirkt aber ganz still und leise. So kann man sagen, will ich nicht hören, ich schütze wieder zu. Der klopft trotzdem weiter. Und irgendwann mal sagt, oh, das ist genug mit dem Klopfen. Jetzt will ich mich öffnen, weg mit dem Schutt, damit der Geist wieder heraus kann, wieder vor kann und wirken kann. Das ist das wahre Ziel Gottes mit dem Heiligen Geist im Menschen. Wie geschah nun das Wirken des Geistes bei den ersten Christen dort in Jerusalem? Was war die Folge davon? Lesen wir in Apostelgeschichte 2, lesen wir weiter. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wow, 3000 und jeden Tag kommen noch welche hinzu. Stellt euch das mal vor für unsere Gegenwart heute. Wow. Das wäre ein echter Grund, dass der Raum zu klein wäre. Das Wirken durch den Heiligen Geist ließ sie hier schon das tun, was Paulus den Galatern viel später dann schreibt. Galater 5, Abvers 22. Und die Frucht, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe. Und ich lasse jetzt mal in Klammern, ausgedrückt wird diese Liebe in Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wir kennen ja diesen Vers doch. Gegen solches Verhalten hat das Gesetz nichts einzuwenden. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Und das taten sie in der ersten Gemeinde. Sie hatten neues Leben und lebten es auch so aus. Vom Geist geleitet. Neben dem Wirken des Geistes gibt es ja auch noch seine Gaben. Ich habe es schon angedeutet. Wie Paulus sie in 1. Korinther 12 aufzählt. Ich zähle jetzt nicht auf. Sicherlich kennt ihr diesen 1. Korinther 12. Was da alles geschrieben steht an Gaben. Es ist zu beachten, dass gleich im nächsten Kapitel, in Kapitel 13, sagt er, wenn ich das alles hätte und wenn ich das alles könnte, was dort geschrieben ist, hätte aber der Liebe nicht, dann wäre das alles nichts nütze. Umsonst. Wäre alles umsonst, wenn ich das alles hätte. Und damit sind wir wieder bei der Frucht des Geistes, die also den absoluten Vorrang hat. Nur die Frucht des Geistes wird nicht in uns hineingegeben als Gabe, das ist ein Wachstumsprozess. Manchmal sehnt man sich nach der einfachen Gabe, möchte gerne haben. Aber ein Prozess, der in mir so gärt und so. Der neue Lebenswandel aus dem Heiligen Geist besteht also in einer charakterlichen Veränderung meines Lebens, in der Frucht des Geistes. Das ist eine charakterliche Veränderung, die da in mir vorgeht. Oh, das tut manchmal weh, oder? Und das geschieht nicht, diese Veränderung geschieht nicht, indem ich mich den Vorschriften und menschlichen Regeln und Satzungen unterwerfe. Nicht einmal dadurch, dass ich mit eigener Kraft mich abmühe, den Buchstaben auf den Steintafel des Gesetzes ausleben zu wollen. So geschieht keine innere charakterliche Veränderung. Der Buchstaben des Gesetzes ist da, um den Willen Gottes zu zeigen. Hast du versucht, das zu erfüllen? Hoffentlich nicht. Du wirst nicht erfüllen. Und nicht nur diese 10 Gesetze, sondern auch die Ausführungsbestimmungen dazu, wie sie gegeben sind in der Bergpredigt. Als Beamter früher, da hatte man zu jedem Gesetz auch Ausführungsbestimmungen. So und so musst du das machen. Jesus sagt, den Alten ist gesagt, du sollst nicht. Und kann man da einsetzen. Töten, Ehebrechen und. Ich aber sage euch, wenn ihr nur die einfachen Dinge tun, wenn ihr anseht, dann habt ihr schon. Oder wenn ihr denkt, Rache, dann habt ihr schon. Wow. Wie soll das möglich sein, dem gerecht zu werden? Mehr und mehr aber arbeitet der Heilige Geist so an mir, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Der Heilige Geist ist also eine Kraft der Veränderung, durch die wir in das Bild Jesu umgewandelt werden. Jesus sündigte nie. Er erfüllte die Gesetze voll und ganz, das wissen wir. Kraft des Heiligen Geistes. Nun könnte man sagen, ja, wenn wir den Geist haben, dann können wir es doch auch tun. Auch das sollte man mal probieren, wie weit man damit kommt. Wenn wir anstatt auf Christus zu vertrauen, für alles und jedes Regeln und Verhaltensweisen lernen müssten, wird unser Leben sehr kompliziert. Lasst uns vielmehr Gott danken für das Evangelium. Das Evangelium ist es. Hier, das Evangelium. Wie werde ich errettet? Was geschieht mit mir? Was folgt dann dem, wenn was geschehen ist? Wir dürfen Christus vertrauen durch seinen Geist schafft er in mir eine Haltung, die ihm wohlgefällig ist. Er schafft es in mir und wir werden auf ganz natürliche Weise den rechten Umgang mit unseren Mitmenschen finden, der mehr und mehr dem Willen Gottes entspricht. Das kommt aber nicht durch den Buchstaben, den ich beobachte und beachte, sondern das kommt durch den Heiligen Geist, der in meinem Herzen wohnt. Ich möchte an dieser Stelle gerne mal fragen, weißt du, dass du den Geist Gottes hast? Du darfst es wissen, du musst es wissen und du kannst es wissen. Warum? Weil es da steht. Man muss es wissen, denn wie sonst sollen wir denn ein Leben der Nachfolge leben können, wenn wir es nicht wüssten, dass er in mir wohnt. Oder schaut man auf sein Leben und sagt, wow. Ja, das ist so. Aber er wohnt in mir, damit das überwunden wird. Allein das Evangelium. Christus wohnt in mir und der Heilige Geist in mir ist der Garant dafür, dass ich auch verändert werde. Ich kann mich doch selbst gar nicht verändern. Was habe ich das versucht? Ging immer wieder daneben. Erst an dem Punkt, dass man sagen kann, Herr, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Erst da kann der Geist ansetzen. Erst da. Oh ja, so ist das. Ich muss ja nicht, sondern der Geist wirkt ja in mir. Und das Wort aus Hesekiel kann man ja auch mal so übertragen, dass Gott sagt, und ich werde bewirken, dass ihr meine Worte bewahrt und tut. Gott sagt, ich werde bewirken und nicht du selbst, dass ihr meine Worte bewahrt und tut. Was hat doch Jesus seinen Jüngern gesagt? Der Beistand, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und was haben wir schon alles gehört? Und hören immer wieder. Verschiedene Weise. Da kann man eine Fernsehsendung, Fernsehbotschaft hören, da kann man Disketten hören, da kann man allerlei mögliches, verschiedene Botschaften sich aussuchen, die möchte ich hören hier. Wir hören doch so viel und werden im Kopf oftmals damit so voll. An alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er, der Beistand, der Heilige Geist, zeigt mir den Weg zur Veränderung. Und wie geht der Weg der Veränderung? Nicht durch mein Abmühen, sondern durch mein Eingeständnis, ja Herr, das bin ich. Der Petrus am See Genezareth, dort, was sagt er, als Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Am dritten Mal kapituliert er. Da sagt er, Herr, du weißt doch, du kennst mich doch, du weißt doch, was für ein Typ ich bin. So geht der eigentliche Weg der Veränderung über die Reinigung. Und wie wurde dann der Petrus gereinigt? Ich habe das mal in dem Jesusfilm gesehen und fiel mir das so auf. Da steht er an dem Lagerfeuer dort und verleugnet den Herrn. Och, das bin ich nicht und ich weiß nichts davon. Da wird Jesus dort gezeigt und Jesus schaut ihn nur an. Schaut ihn an mit seinen liebenden Augen der Gnade. Und der Petrus geht hinaus um die Ecke in ein dunkles Loch und weint bitterlich. Was war geschehen? Jesus schaute ihn an mit den Gnadenaugen Gottes, schaute ihn an und da fiel es dem Petrus wie Schuppen von den Augen. Da wurde er gefragt, hast du mich lieb? Herr, du weißt doch, hier bin ich. So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Das heißt, dass wir immer wieder 1. Johannes 1, Vers 7 praktizieren. Ich gebe es einmal in einer persönlichen Darstellung wieder. Wenn ich aber im Lichte wandle, wie er im Lichte ist, habe ich Gemeinschaft mit den anderen. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt mich von jeder Sünde. Gemeinschaft mit den anderen liegt an mir, nicht an den anderen. Wenn ich meine Sünden bekenne, wenn ich im Lichte wandle, habe ich Gemeinschaft mit den anderen. Im Lichte leben heißt also in der Vergebung leben und Versöhnung praktizieren, denn nur so reift die Frucht des Geistes in uns. Ich wollte erst eine kleine Demonstration mitbringen, aber fiel mir ein, hier ist nicht genug Platz. Ich habe das mal in der Pfingstpredigt gesehen, da hatte der Prediger ein Glas, ein großes Glas mitgebracht. Da war Wasser drin und Steine. Die Steine waren die Sünden, das Wasser war der Heilige Geist. Und dann nahm er einen Stein heraus, Sünde Vergebung, Sünde bekennen, und Wasser konnte mehr hinein. Dann tat er wieder einen Stein hinein, Sünde im Leben, und das Wasser floss wieder hinaus. So ist das. Fülle des Geistes, so geschieht. Unten hat er so ein Stück, ein Satz unten drin, von Sand, da sind immer Dinge drin, immer noch da, weil wir niemals perfekt ein solch reines Gefäß werden können. In jedem Moment ist schon wieder da, pum, schon wieder daneben, nur gedacht, schon wieder daneben. Was brauchen wir da? Vergebung, das Kreuz. Auch die Botschaft vom Kreuz, damit wir wissen, da ist Vergebung, da holen wir her, was wir nicht haben. Und da bekommen wir, was nur Gott geben kann, Reinigung. Und das, diese Reinigung gilt sowohl vertikal, Gott gegenüber, dem Vater gegenüber. Vater, ich habe gesündigt. Vergib uns unsere Schuld, das ist das. Als auch gegenüber den anderen Gotteskindern. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das ist das. Und auch zu diesem Ebene gibt Gott eindeutige Hinweise. Matthäus 5, 23 und 24. Ich lese aus der Guten Nachricht. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass ein Bruder oder eine Schwester etwas gegen dich hat, dann lasse deine Gabe von dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer. Hier ist etwas umgedreht. Wenn dir bewusst wird, dass ein Bruder oder eine Schwester etwas gegen dich hat, oh, da ist jemand, der hat was gegen mich. Ja, ist das seine Sache. Der muss ja kommen. Nein, dann geh hin. Und wir können das mit dem Ausdruck mit Altar, können wir auch mit dem Mahl des Herrn vergleichen. Wenn dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, wenn du weißt, da ist jemand, der etwas gegen dich hat, dann geh hin und sprich's an. Wow. Andersrum. Nicht der muss kommen. Ich muss gehen. Der neue Lebenswandel aus dem Heiligen Geist zeigt sich also in der Reinigung meiner Sünden und in der daraus gelebten Liebe Gottes, denn die kann nur so auch wirklich zum Ausdruck kommen. Die Liebe Gottes ist in unser Herz gesenkt, bestätigt durch den Heiligen Geist. Und das wird dann zur Dynamik des persönlichen Glaubenslebens. Es ist nicht ein Leben mal irgendwo da hoch. Es ist schon da unten. Wissen, ja, ich bin immer wieder einer, der daneben trampelt. Ja. Das sage ich, gebe ich endlich mal zu. Es ist so. aber da ist Vergebung, wenn ich sie, dieses Versehen, dieses Versagen bekenne, ist Vergebung. Das wird zur Dynamik des persönlichen Glaubenslebens. Nicht ein Auf und Ab, mal so, muss wieder auf eine Freizeit, damit es wieder hochgeht, nein. Jeden Tag geschieht das, ohne Freizeit. Jeden Tag. Und diese Dynamik in mir wird auch zur Dynamik der Gemeinde, die dann auch dem Worte Gottes gemäß dort aus, das dann auch dort dem Worte Gottes gemäß ausgelebt wird, in der Gemeinde. Meine persönliche Glaubenshaltung und Stellung hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Boah, als mir das mal bewusst wurde. Mann, sehr schnell ist man dabei, Kritik zu üben an irgendwelchem, was einem nicht gefällt. Und mag auch sein, dass da man jetzt dran ist, ja. Aber erstmal komme ich da, in diese Richtung. Und dann kann ich auch dahin gehen. Wenn ich aber aus dieser vertikalen Ebene komme und weiß, ich habe Vergebung, dann werde ich dort auch demütiger, barmherziger. Nicht nur kritisch, nicht nur besser wissen. Ui. Das ist die Dynamik, die sich dann in allererster Linie im Umgang miteinander zeigt. Nicht, das ist gemeint, immer schöne Liebe und schönes Kaffee trinken und so, alles wunderbar, ach, was hat man wieder schöne Gemeinschaft. Oh, das nicht. Ist das Gemeinschaft? Oh, das tut gut, klar, ich esse gerne Kuchen. Gemeinschaft ist da, wo wir aus der Vergebung kommen und die Vergebung miteinander leben, gegenseitig leben und erleben. Das ist Gemeinschaft. Da kommt etwas Tieferes zustande. Da kommt etwas heraus, was tiefer ist als, verzeiht mir, Kaffee trinken. Da wird es echt. Da wird man auch mal rot. Da muss man auch mal wirklich nach unten durch. Jesus Christus sagt ja deswegen wiederum zu seinen Jüngern, heute gebe ich euch ein neues Gebot, liebet einander. So wie ich euch geliebt. Wie hat er uns denn geliebt? Sein Leben hingab, damit wir leben können. So sehr geliebt. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jeder wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und da habe ich mir so gedacht, wenn das so wirklich echt wäre und würde, ja, echt ist, dann brauchte man ja keine Evangelisation mehr. Die Menschen würden an uns erkennen, Mensch, was ist bei denen los? Guck mal, wie die miteinander umgehen. Von der ersten Gemeinde wird berichtet, sie hatten Ansehen beim ganzen Volk. Was taten sie denn? Genau das. Lehre war klar, die Apostel gaben ihnen den nötigen Stoff, den sie brauchten. Was kam als nächstes? Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Brotbrechen da schon, damals schon. Erinnerten sie sich an das, was Jesus getan hat, so kurz danach schon. Das war ihre Gemeinschaft. Ansehen beim ganzen Volk. Die wurden da noch nicht als Sekte bezeichnet. Das kam später, ja, nachdem die wieder richtig aufgerührt hatten, die dagegen waren. Dann kamen sie als Sekte. Aber das war echt. Wie das nun so ganz praktisch geschieht, auch heute bei uns, auch geschehen kann, geschehen darf, schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater, den möchte ich jetzt nicht lesen. Kapitel 6, Vers 1 bis 10, studiert das mal zu Hause durch. Galater Kapitel 6, Vers 1 bis 10, es lohnt sich. Möge dies nun in mir und in uns allen das werden, was Pfingsten im tiefsten Grunde bedeutet. Christus wohnt in mir und der Heilige Geist in mir ist der Garant dafür, dass ich auch verändert werde. Amen.